Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um die letzte Weinbergschnecke, die im Jahr 2041 ums Überleben kämpft. Aber auch um eine Familie, in der so einiges schiefläuft und um Orte, an denen mal nicht Frauen Angst vor Gewalt und Überfällen haben müssen, sondern Männer. Endling heißt der neue Roman von Jasmin Schreiber. Und was die Biologin und Bestseller-Autorin zu diesem beängstigend nahen Zukunftsszenario angeregt hat, darüber sprechen wir gleich. Die Welt, wie Jasmin Schreiber sie sich im Jahr 2041 vorstellt, ist vor allem für Frauen ganz schön bedrückend. Es gibt Abtreibungs- und Verhütungsverbote, die rechte Regierungen massiv durchdrücken. Dazu wüten schwere Pandemien und es gibt zahlreiche Arten, die schon ausgestorben sind oder kurz davor sind, so wie HP14, die letzte Weinbergschnecke, die im Elternhaus der Erzählerin lebt, unter der Fittiche ihrer eigenwilligen Tante. Ein bisschen umreißt das hoffentlich, worum es in Jasmin Schreibers neuem Roman geht. Endling ist der Titel. Jasmin Schreiber ist Biologin, Podcasterin. Sie schreibt Kolumnen und Bestseller wie Marianengraben und Mauersegler. Und ihr Sachbuch Schreibers Naturarium ist gerade zum Wissensbuch des Jahres 2023 in der Kategorie Unterhaltung gewählt worden. Gerade ist sie am Meer und deshalb sind wir per Leitung verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Jasmin Schreiber.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Soweit ich weiß, sind Sie gerade an der Nordsee, also in der Natur. Ist denn da die Welt noch in Ordnung, wenn Sie rausgehen, oder spüren und sehen Sie das schon, was in Ihrem Roman schon Alltag ist, also den Klimawandel und das Artensterben?
Hier, wo ich bin, fahren wir öfters hin und da war es jetzt schon so, dass es in den letzten Jahren öfter überflutet war, was die BesitzerInnen halt sagen, dass das vorher nicht so war. Entkommen kann man dem Ganzen wohl nicht.
Auch diese Welt, in der Ihre Figuren da leben im Roman, die ist ja gar nicht so weit weg von unserer 2041, das sind nicht mal mehr 20 Jahre. Wie sind Sie auf dieses Zukunftsbild gekommen? Was hat Sie dazu an oder vielleicht sogar eher aufgeregt?
Ich glaube, das war einfach der Umstand, dass ich immer dachte, Mensch, es kommen so viele Romane jedes Jahr raus oder Filme und die spielen alle irgendwie noch in diesem Setting, wo alles normal ist, also quasi fast schon alles gut ist, wo Klimawandel, Biodiversitätsverlust keine richtige Rolle spielen. Und dann hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, ja, bei meinen Romanen war das bisher auch so. Ich habe immer so diese Wissenschaftlerinnen-Person in mir getrennt von der romanschreibenden Person. Und dann dachte ich mir, okay, es wird Zeit, dass ich da mal vielleicht mit gutem Beispiel vorangehe, nicht nur auf andere Schiele, und habe mir dann dieses Szenario ausgedacht, in dem ich quasi gesagt habe, es ist die Welt, wie wir sie kennen, aber eine Sache ist anders, und zwar die Buchen sind gestorben. Und dann habe ich geguckt, was zieht das alles nach sich? Und das war nicht sehr schön zu recherchieren.
Da kommen wir gleich noch drauf, was das eigentlich für eine Welt ist, in der die Figuren da leben. Aber ich hatte gedacht, vielleicht können wir uns Ihrem Roman mal von außen nach innen nähern. Sie haben ja jedem Kapitel ein Tier zugeordnet mit dem lateinischen und dem deutschen Namen. Das fängt an mit dem Taubenschwänzchen und endet mit der Hainbänderschnecke. Was sind das für Tiere, die Sie da ausgewählt haben? Sind das auch alles Endlinge wie der Titel?
Nein, zum Glück nicht. Aber es sind auf jeden Fall viele Insekten dabei, also auch viele Tiere dabei, die bedroht sind. Und ich dachte mir, wenn ich schon einen Roman schreibe, in dem es um Biodiversität geht, also unter anderem bedeutet es ja Artenvielfalt, Vielfalt der Lebewesen, dann sollen die auch in dem Roman irgendwie eine Bühne kriegen, wenngleich ich natürlich jetzt keinen Roman mit sprechenden Käfern schreibe oder so.
Und der Endling, der dem Buch den Titel gibt, das ist ja auch ein biologischer Fachbegriff. Was ist denn damit eigentlich genau gemeint?
Im wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Bereich bedeutet es das letzte Exemplar einer Art. Früher gab es ja die Wandertaube, sehr, sehr verbreitet und vor allem im amerikanischen Kontinent. Die wurde sehr schnell ausgerottet von den Menschen. Und dann gab es noch in einem Zoo ganz lang die Wandertaube Marta. Und das war dann so die letzte Wandertaube, eine von Milliarden von Tauben, die noch ein paar Jahre vorher gelebt haben. Und war dann so der Endling, das Symbol einer aussterbenden Art, einer quasi auch damit irgendwie sterbenden Welt. Und das ist deshalb so ein Begriff, der mich sehr anfasst. Also es gab da mal so einen sehr guten Artikel von Ed Yong im Magazin The Atlantic über die Schnecke George. Das war der letzte Schneckerich einer Art. Und zwar einer hawaiianischen Schnecke. In der Neujahrsnacht von, ich meine, es war 2018 auf 2019, ist diese Schnecke, als alle Forschenden feiern waren, allein gestorben in ihrem kleinen Häuschen da, in ihrem kleinen Terrarium. Und das hat mich irgendwie unglaublich traurig gemacht. Also es ist echt so einer der Begriffe, die die mich ganz traurig machen.
Und haben Sie die so ein bisschen verewigt in der Weinbergschnecke HP14, die ich schon erwähnt habe, die Tante Auguste da so hegt und pflegt und überall mit hinschleppt?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen extrem Softspot für Schnecken, also schon immer. Als Kind war ich total fasziniert von denen. Also es gibt ja viele Menschen, die finden die irgendwie eklig, ist ja auch ein bisschen komisch mit dem ganzen Schleim und dann essen sie einem den Salat weg im Garten. Aber ich finde die unglaublich niedlich, weil sie so bedächtig sind. Und da war für mich klar, dass in dem Roman eine Schnecke ein Endling sein muss, weil mich Schnecken einfach sehr berühren.
Jetzt muss man aber mal sagen, das Endling ist jetzt kein Roman, der nur von Tieren handelt oder nur übers Artensterben geht. Es ist vor allem auch ein Familienroman. Es gibt die Hauptfigur Zoe, die ist Biologin wie Sie und die ist auch ältere Schwester, Tochter einer Mutter, die alkoholkrank ist. Der Vater ist schon gestorben und Zoe kommt für ein paar Wochen nach Hause, weil die Mutter sich entschlossen hat, eine Entziehungskur zu machen. Das ist doch auch eine ganz schön dysfunktionale Familie, in die da reinkommt, nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ist halt irgendwie eine normale Familie, die von Schicksalsschlägen gebeutelt ist. Gerade so Sachen wie Pandemien. Also das ist jetzt eine Familie, wo der Papa halt Arbeiter war, die Mama ist Präparatorin im Museum, also ganz relativ normale Leute. Niemand ist reich, hat krasse Fähigkeiten oder irgendwas. Und gerade so Krisen trifft natürlich, sage ich mal so, die ganz normalen Everyday People hart. Ja, hat man auch in der Pandemie gesehen. Und wenn Leute halt an der Kasse gearbeitet haben, nicht den Luxus hatten, sich im Homeoffice zurückzuziehen, irgendwie im Einfamilienhaus einen Abstand zu halten. Ja. Und deswegen hatte ich mich dann auch gefragt, jetzt möchte ich so ein Krisensetting schreiben, über wen schreibe ich? Schreibe ich über irgendwelche Wissenschaftler, die das bearbeiten und vielleicht lösen, was ja schon eher so Science-Fiction wäre. Aber dann dachte ich mir, nee, ich schreibe einfach über normale Leute, die in einer schwierigen Phase stecken, weil das sind die Themen, die mich interessieren, weil ich auch aus einem ganz normalen Elternhaus kam, wo es auch oft schwierige Phasen gab. Und deswegen interessieren mich dann die Frage, wie kommen solche Menschen, ganz normale Familien, bei denen oft auch was schwierig läuft, klar in so einer Welt. Das habe ich versucht zu explorieren.
In diesem Haus, in das Zoe zurückkommt, da lebt eben auch diese Tante Auguste, von der ich schon erzählt habe. Die ist auch Wissenschaftlerin, hat sehr viel Angst vor Ansteckungen, hat sich komplett mit Plastikhüllen und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Und die ist eigentlich auf der Suche nach ihrer Freundin Sophie. Und diese drei Frauen, die gehen dann erst alleine, dann noch mit dem Nachbarn Jem. Der Arzt ist auf so eine sehr abenteuerliche Reise. Die suchen Sophie, diese Freundin, und landen dann erstmal in Südtirol. In so einem ganz speziellen Frauendorf, in dem dann auch wieder Tiere leben, die woanders längst ausgestorben sind und Pflanzen wachsen, die es nicht mehr gibt. Ist das so eine Utopie von Ihnen oder gibt es etwa solche Fleckchen noch irgendwo?
Das kam tatsächlich von so einem Gedanken, der mich schon seit vielen Jahren beschäftigt, und zwar so Orte. Orte, wo man hingehen kann oder nicht hingehen kann, weil es gefährlich ist und für wen die Orte gefährlich sind. Und es sind einfach so viele Orte im Alltag für mich als Frau gefährlich. Ja, also ich würde niemals durch einen Stadtpark gehen. Und auch wenn auch dunkle Gassen sowas gefährlich für Männer sind, natürlich, ist diese Qualität der Gefahr nochmal oft eine andere für eine Frau. Ja, Frauen werden oft vergewaltigt und getötet. Und ich habe mich dann gefragt, was für einen Ort müsste es geben, wo es andersrum ist. Also der absolut gefährlich, tödlich für Männer ist, gibt es so einen Ort? Mir ist keiner eingefallen, also musste ich einen erschaffen. So. Und habe mir dann vorgestellt, was passiert, wenn es mal andersrum ist. Also wenn es einfach einen Ort gibt, der für Männer total gefährlich ist auf der Welt. Wenigstens einen Ort, wo man als Frau wirklich quasi hundertprozentig sicher ist.
Und wenn man das so bei Ihnen liest, dann stellt sich schon die Frage, ob die Welt nicht vielleicht wirklich ein besserer Ort wäre, wenn mehr die Frauen das Sagen hätten.
Ja, es sind alles theoretische Überlegungen. Also ich meine, letztlich geht es ja um Biodiversität. Diversität ist wichtig. Ich glaube, es ist ein Problem, wenn es eben nur eine Gruppe ist, die das Sagen hat. Seien es Frauen, seien es Männer, seien es irgendwie weiße Menschen, hatten wir auch langen Kolonialismus und so. Ist immer eine schlechte Idee. Also eigentlich ist Vielfalt die beste Mischung. Natürlich würde ich mir als Frau gerne vorstellen, ja, wenn die Frauen sagen hätten, wäre alles schön, aber weiß ich nicht. Klar, kommt drauf an, wie man dann damit umgeht. Ne? Wenn wir jetzt einfach dasselbe wie Männer machen, und zwar zurück unterdrücken, ist die Welt auch keine bessere.
Ja, ich fand, Ihr Roman ist unglaublich reich an ganz vielen verschiedenen Themen und auch schwere Themen. Aber dann am Ende habe ich mich gefragt, ob es nicht doch so eine Art Zentrum gibt oder einen Glutkern, und zwar das Verschwinden oder eben auch die Angst davor. Denn das ist ja der Tod des Vaters, die Freundin verschwindet, diese ganzen Arten verschwinden. Ist das was, was Sie sehr beschäftigt?
Ja, total. Also viele, auch wenn man die anderen Romane anguckt von mir, sagen ja, ich schreibe oft über den Tod. Dabei schreibe ich eigentlich oft über den Verlust. Also Verlust in allen möglichen Formen, Facetten, ist etwas, das mich unglaublich beschäftigt. Und ich hatte auch in meiner Biografie, auch als Kind, viele Verlusterfahrungen. So. Und das sind so Sachen, die beschäftigen mich. Was für Verluste gibt es? Wie geht man damit um? Gerade wenn man auf die Welt kommt, dann irgendwann kommt mal so der erste kleine Verlust. Weiß nicht, das Haustier stirbt, Freundschaft geht kaputt. Und das steigert sich immer mehr. Und kann man da als Mensch Übung drin kriegen? Also Verlust besser zu verkraften. Und welche Verluste gibt es auch außerhalb unseres persönlichen Erlebens, eben die Artenvielfalt, der Klimawandel, Verlust von Rechten, wie man zum Beispiel gerade diese Frauenrechtssache in meinem Buch, das sind ja Sachen, die habe ich mir von anderen Ländern abgeguckt. Jetzt haben wir gerade in den USA ganz aktuell die Debatte um diese Frau in Texas, der die Abtreibung verwehrt wurde, obwohl sie stirbt, wenn sie das Kind austrägt, und die jetzt zum Glück in einen anderen Bundesstaat gehen kann. Aber das sind Sachen, die sind real, und da geht es immer eben um Verlust von Autonomie, von Beherrschung über mich selbst. Und das sind so Sachen, die treiben mich ziemlich um, ja.
Da machen wir uns auch als Gesellschaft viel zu wenig Gedanken darum, um diese Verluste und den Tod und das Sterben. Ich habe gelesen, dass Sie sich auch mal aktiv damit beschäftigt haben und beim Bestatter gearbeitet haben. Aber Sie machen überhaupt unglaublich viel, schreiben ein Buch nach dem anderen. Sie forschen, fotografieren, illustrieren, machen Podcasts. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Kommt da jetzt in der Vorweihnachtszeit noch was Spezielles, sowas Weihnachtsritualartiges dazu?
Nee, gar nicht eigentlich. Also ich habe ja, wo wir vom Verlust sind, ich hatte ja einen sehr schweren Corona-Verlauf dieses Jahr und habe da auch sehr viel verloren. Sehr viele Fähigkeiten, die ich vorher hatte, Möglichkeiten, die ich vorher hatte. Also dementsprechend ist jetzt die Vorweihnachtszeit für mich geprägt von einfach mal ausruhen. Sehr unspektakulär.
Und sich freuen, dass das Buch fertig ist.
Ja, wirklich sehr. Also ich hatte ja diese schwere Infektion so kurz vor Ende des Schreibens und ich dachte schon, das darf jetzt nicht wahr sein. Also kurz vor Schluss, und bin einfach nur froh, dass ich es trotzdem irgendwie geschafft habe, und ja, bin auch ein bisschen stolz drauf.
Jasmin Schreiber, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und der Roman Endling ist beim Eichborn Verlag erschienen und kostet 23 Euro.
Adventskalender. Hallo, ich bin Katja Bigalke und beim Deutschlandfunk Kultur arbeite ich als Redakteurin für die Weltzeit. Ich verschenke in diesem Jahr Geschichten der Nacht, ein extrem spannender Roman von Laurent Mauvignier, der einen mitnimmt in den Mikrokosmos eines kleinen Weilers in der französischen Provinz. Hier leben Marion, Patrice und Tochter Ida mit Christine, einer Künstlerin aus dem Nachbarhaus. Zwar scheinen sie alle irgendwie aufeinander angewiesen zu sein, aber so richtig passt hier niemand zum anderen. Der ungelenke Bauer nicht zu seiner attraktiven Frau, beide nicht zu ihrem Kind, das gern bei der Nachbarin unterschlüpft. Die wiederum hat ihre Verbindungen zur Kunstszene gekappt und wirkt ziemlich fehl am Platz mit diesen Nachbarn, die mit Kultur nicht so viel am Hut haben. Und diese nur vermeintliche Friedlichkeit, die wird dann endgültig ins Schwanken gebracht, als ein Mann auftaucht, der zunächst den Hund der Künstlerin tötet. Dieses Buch, das wurde mir selbst als eine Art Krimi mit fast Proustscher Langsamkeit empfohlen, und ich konnte den Roman tatsächlich schon so nach ein paar Seiten nicht mehr auf die Seite legen, und zwar nicht, weil er so wahnsinnig rasant geschrieben wäre, sondern im Gegenteil, die Geschichte, die entwickelt sich hier eher in Zeitlupe, der Autor, der beschreibt unglaublich präzise, was da passiert, und dieses mikroskopische Hinschauen, das steht in einem fast quälenden Kontrast zu diesem Schweigen und den Geheimnissen der Protagonisten. Und genau das erzeugt den Sog. Ich schenke das Buch meinem Vater, weil der sehr gerne Krimis liest. Außerdem spielt es in Frankreich, wo meine Eltern gern Ferien machen. Und sie lesen halt gerne Bücher, die dann auch vor Ort spielen. Deswegen scheint mir Laurent Mauvignier's Geschichten der Nacht, übersetzt von Claudia Kaltscheuer, erschienen bei Mattes und Seitz, ein perfektes Match.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Barack Obama ist ja bekanntlich ein begeisterter Leser und er gibt immer mal wieder Lieblingsbücher bekannt. 2015 war das Licht und Zorn von Lauren Groff, die Autorin, die 5 Romane und 2 Erzählbände geschrieben hat. Und ihr jüngstes Buch, das jetzt auf Deutsch erschienen ist, heißt Die weite Wildnis. Und angeblich hat sie das Manuskript 9-mal neu geschrieben. Ob sich die Mühe auch wirklich gelohnt hat, das weiß Dorothea Westphal aus der Literaturredaktion hier bei Deutschlandfunk Kultur. Die weite Wildnis, das könnte ja alles Mögliche sein, habe ich so gedacht. Auch ein Aussteigerroman. Um was für eine Wildnis geht's denn da?
Es könnte eigentlich auch ein Märchen sein, ne? Mädchen allein im Wald. Aber die Wildnis, um die es sich hier handelt, das ist noch die noch unerschlossene Wildnis Nordamerikas. Der Roman spielt im 17. Jahrhundert zur Zeit der ersten Siedler an der Ostküste. Und das Mädchen ist auf der Flucht aus einer solchen Siedlung. Vor Hunger und Krankheiten ist sie geflohen, aber der eigentliche Grund, warum sie jetzt weggehen musste, der wird eigentlich erst so gegen Ende des Romans richtig klar. Sie konnte einiges mitnehmen, ein Messer, eine kleine Axt, ein paar Stiefel, einen Mantel und sie hat einen unbändigen Mut und Willen zum Überleben. Doch das muss man sich vorstellen, wohin soll sie sich wenden? In dieser Wildnis, in diesem unerschlossenen Land, noch dazu im Winter.
Und ist das dann die Geschichte, die erzählt wird, wie sie da ist und sich da durchschlägt?
Oder? Ja. Und dabei sind ihre ständigen Begleiter Kälte und Hunger. Dazu natürlich auch Angst vor wilden Tieren, ja, selbstverständlich. Aber mehr eigentlich noch vor Männern, vor möglichen Verfolgern. Denn das ist ihre Erfahrung. An einer Stelle heißt es, selbst ein guter Mann konnte tödlicher sein als der stärkste Bär. Und es gibt tatsächlich in dem Roman noch eine wunderbare Szene, wo sie einer Bärin mit ihren Jungen begegnet, die ihr nichts tut, während ein Einsiedler, der da schon seit Jahrzehnten in einer Höhle lebt und sie von Weitem sieht, der wirft einen Stein nach ihr und trifft sie am Kopf. Und sie hat auch Angst vor den Bewohnern dieses Landes, aber nur, weil sie das so gelernt hat. Und im Verlauf der Geschichte lernt sie auch, dass es vielleicht gar nicht so sein müsste. Also die Wildnis ist ganz schön schrecklich, aber brutaler ist eigentlich noch das, was sie erlebt hat im Laufe ihres 16-jährigen Lebens. Sie hat davor in London gelebt als Waise, als Dienstmädchen hat sie auch Gewalt durch Männer erfahren, Erniedrigung. Und man hat sie einfach ungefragt mitgenommen auf die Überfahrt nach Virginia und die war auch ziemlich schrecklich. Es gab einen Sturm, viele sind gestorben und einige der Schiffe gingen unter.
Also eigentlich ziemlich schreckliche Erlebnisse, um die es da geht und Erfahrungen. Wie erzählt Lauren Groff denn das? Findet sie da einen guten Ton dafür?
Ja, es ist teilweise auch sogar sehr poetisch. Und sie erzählt zunächst in Rückblicken diese Vergangenheit des Mädchens, aber konzentriert sich dann tatsächlich auf die Details dieses verzweifelten Überlebenskampfes in der Wildnis. Also man erfährt etwas über die Schrecken der Natur, aber auch über deren Schönheit. Und das Mädchen hat zum ersten Mal in seinem Leben ein großes Gefühl von Freiheit. Und das Ganze hat eine unheimliche Spannung. Also das Schicksal dieses Mädchens hat mich wirklich in Atem gehalten. Und das wird wirklich auch so ergreifend, mitreißend erzählt, aber manchmal auch schwer erträglich. Also weil Groff einfach unheimlich nah dran bleibt an der Schilderung von Strapazen und Schmerzen, von Hunger, Kälte und ja auch Einsamkeit. Faszinierend ist auch, wie sich dann dieses Mädchen entwickelt, also was in ihr vorgeht, was sie im Verlauf dieser Flucht erkennt und lernt.
Aber das klingt für mich, als ob das quasi mehrere Sorten Romane in einem ist. Also einerseits dieser Bildungsroman, ja, wie dieses Mädchen sich entwickelt, wie Sie gerade sagen, aber dann auch Abenteuerroman oder Robinsonade oder ist es eigentlich alles zugleich?
Ja, eigentlich spielt sie mit den Genres, finde ich. Und sie variiert auch einen Topos aus der nordamerikanischen Erzähltradition von Schriftstellern wie James Fenimore Cooper bis hin zu Cormac McCarthy, das Überleben in der Wildnis. Ungewöhnlich ist vielleicht nur, dass es sich um eine Heldin handelt, wobei es ja auch Ausnahmen gibt. Also es gibt den Roman Das Mädchen von Stephen King oder in der deutschsprachigen Literatur natürlich Die Wand von Marlene Haushofer. Historisch ist dieser Roman ja auch in gewisser Weise, denn es geht um die Besiedlung Nordamerikas und um die American Frontier, also die Grenze zwischen angeblicher Barbarei und der Zivilisation. Aber es ist überhaupt kein Pionier-Heldin- oder Heldinnen-Mythos, im Gegenteil. Anhand dessen, was das Mädchen erlebt, zeigt Groff im Grunde, was eben bei dieser Expansion gen Westen, bei der Besiedlung des Landes und der Bildung einer Nation, was da alles falsch lief. Nämlich, dass das Land gewaltsam in Besitz genommen wurde und seine Bewohner getötet oder unterworfen wurden.
Jetzt ist das ja Teil einer Trilogie. Wie hängt es miteinander zusammen?
Ja, es ist der zweite Teil einer Trilogie. Der dritte ist noch im Entstehen. Im ersten, mit dem Titel Matrix, ging es um eine Äbtissin im Mittelalter. Und deren Vision war, ein heruntergekommenes Kloster zu Blüte und Wohlstand zu bringen, was ihr auch gelingt. Auch in diesem Roman stellt Groff Glaubenssätze in Frage, schildert das Verhältnis des Menschen zur Natur aus einer weiblichen, radikal weiblichen Perspektive. Und die Vorstellung, man müsse sich die Erde untertan machen, die stellt sie in Frage. Die Bücher könnten unterschiedlicher nicht sein, eigentlich, aber ich finde auch, in gewissem Maße ist das Mädchen eine Visionärin wie diese Äbtissin, denn ihr gelingt eine Art Verschmelzung mit der Natur, allerdings nur in einem Fiebertraum. Und es geht um zwei weitere Themen in beiden Romanen, nämlich um weibliche Selbstermächtigung und auch die Wut angesichts männlicher Verfügungsgewalt. Das Mädchen wandelt sich auf ihrer Flucht zu einer Pionierin ganz eigener Art, voller Respekt nämlich für die Natur, auch für das Land und seine Bewohner auch. Und ich denke, so viel darf ich verraten, wenn die Umstände letztlich so sind, dass sie davor kapitulieren muss. Aber so gesehen ist der Roman, der ja im 17. Jahrhundert spielt, finde ich sehr aktuell.
Also spannend, wie es weitergeht. Dorothea Westphal über den Roman Die weite Wildnis von Lauren Groff. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Stefanie Jacobs und es ist beim Klasen Verlag erschienen. 288 Seiten kosten 25 Euro. Vor 5 Jahren war Georgien Gastland der Frankfurter Buchmesse und konnte zeigen, wie reich und vielfältig die Literatur des Landes ist. Einer der bekanntesten Autoren Georgiens ist Surab Karumidze, Verfasser von zahlreichen Romanen, Erzählungen und Essays, die unter anderem auch von seiner Leidenschaft für den Jazz handeln, über die er auch gern als Radiomoderator erzählt hat. Jetzt ist Surab Karumidze gestorben und wir erinnern an ihn mit einem Spaziergang durch seine Heimatstadt Tiflis, zu der ihn unsere Kollegin Olga Hochweiß einmal getroffen hat.
Wie vor 100 Jahren werden in Tiflis die Gehwege immer noch mit einfachen Besen gereinigt. Wäre das städtische Personal nicht mit neonfarbenen Westen bekleidet, könnte es glatt dem Roman von Surab Karumidze entsprungen sein. Und auch architektonisch lässt sich hier das Fin du siècle mit seinem heute abgeblätterten Charme entdecken.
Okay, let's walk.
Surab Karumidze, Bartträger, wacher Blick, die Zigaretten immer griffbereit, ist ein zugewandter, gesprächiger Stadtführer. 1957 wurde er in Tbilisi, Tiflis, geboren. Damals war Georgien Teil der Sowjetunion. Erst seit 25 Jahren ist das Land unabhängig. Eine stolze, jahrtausendealte Kulturnation, die schon im 4. Jahrhundert christianisiert wurde und immer wieder wechselnden Eroberern standhielt.
Georgische Kultur ist sehr eklektisch. Und auch die Stadt ist absolut eklektisch. So viele Kulturen sind hier vermischt. Die georgische, armenische, persische, russische, deutsche, polnische, jüdische. Wir sind jetzt im Alexandergarten, Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und benannt nach dem russischen Zaren. Vor uns 2 Gebäude und die Brücke, die jetzt Trockene Brücke heißt, weil es darunter keinen Fluss mehr gibt. Aber in Dagnys Zeiten gab es den noch. Rechts das Grand Hotel, in dem Dagny abgestiegen war, und auf der anderen Straßenseite das frühere Hotel London, wo Knut Hamsun 2 Jahre vorher gewohnt hatte.
Vor 12 Jahren stieß Surab Karumidze zufällig auf die Titelheldin seines Romans Dagny oder Das Fest der Liebe. Von Freunden hatte er nebenbei aufgeschnappt, dass die norwegische Pianistin und Dichterin Dagny Juel, Muse vieler Künstler und Schriftsteller wie Edvard Munch oder August Strindberg, im Juni 1901, 3 Tage vor ihrem 34. Geburtstag, in ihrem Hotelzimmer in Tiflis erschossen worden war. Der Täter war ihr damaliger polnischer Geliebter, ein Freund ihres Mannes, des Dichters Stanisław Przybyszewski. Surab Karumidze hatte die Geschichte vergessen, bis er eines Tages, auf ein Taxi wartend, plötzlich vor der Erinnerungstafel des einstigen Grand Hotels in Tiflis stand.
In this building, the former Grand Hotel, the Norwegian author Dagny Juel died a tragic death.
In Dagny oder Das Fest der Liebe lässt Karumidze Figuren der Zeitgeschichte aufeinanderprallen, die einander nie begegnet sind. den griechisch-armenischen Mystiker Gurdjieff genauso wie den georgischen Volksdichter Vaschap Shavela oder auch den jungen Stalin. Karomidze zitiert literarische Werke, vor allem das Nationalepos der Georgier, den Recken im Tigerfell von Rustaveli, aber auch Zeilen von Dostojewski und Mandelstamm. Sein Buch ist ein kulturelles Spiel rund um die Liebe, ihre Leidenschaft, ihre Hingabe, ihre kosmische Vibration. Welche Rolle spielt in all dem Dagny Yule?
Sie war ein Vorwand. Aber nein, nicht nur. Ich bin einfach immer interessiert gewesen an interkulturellen Beziehungen, daran, kulturelle Grenzen zu überschreiten und in etwas Neues, Tieferes einzutauchen. Dagny war da schon eine Inspiration.
Als Metamodernist bezeichnet sich Zurab Karumidze, als jemand, der postmoderne Elemente mit der literarischen Moderne und vorangegangenen Strömungen verbinden möchte. Auch sprachlich greift er den Eklektizismus seiner Heimat auf, im Wechsel von hohem philosophischen Ton mit direkter, auch expliziter Alltagssprache. Letztere hat ihn vor ein paar Jahren den versprochenen Job als georgischer Botschafter in Großbritannien gekostet. Ultrakonservative und religiöse Kreise in Georgien hatten ihn der Blasphemie und Pornografie bezichtigt. Jetzt verdient er sein Geld als Redenschreiber der georgischen Regierung für internationale Kulturanlässe. Aber ein Botschafter seines Landes ist er mit seinem Roman gewissermaßen trotzdem geworden.
Ich habe dieses Buch nicht für Georgier geschrieben. Die wissen das meiste davon. Ich spiele natürlich mit den Motiven so frei manchmal, dass viele sagen, hey, geh jetzt nicht zu weit. Ich habe das Buch für eine Leserschaft außerhalb Georgiens geschrieben und die ist riesig. Ich wollte ihr die Geschichte Georgiens erzählen, denn nicht viele Leute kennen sie. Ich wollte Georgien globalisieren. Teil der Essenz dieses Buches ist es, eine gute Einführung in diese unbekannte Kultur zu geben. In Georgiens Narrative, seine Geheimnisse, seine Geschichte, seine Kultur, seine Identität, seine Eigenheiten.
Der georgische Schriftsteller Zurab Karumidze ist verstorben und in deutscher Übersetzung ist von ihm der Roman Dagny oder Ein Fest der Liebe beim Weidle Verlag erschienen in einer Übersetzung von Stefan Weidle. Die Buchhandlung Kapitel 2 ist in einem der ältesten Gebäude von Recklinghausen beheimatet, und zwar im Bürgermeisterhaus aus dem Jahr 1780. Dort gibt's nicht nur Bücher, sondern auch Lesungen, Kaffee und Konzerte. Organisiert und erdacht wird das alles von Regina Schwan und Julia Kortenjan, mit der ich jetzt verbunden bin. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kortenjan.
Hallo, Frau Gerg, guten Morgen.
Wie ist das bei Ihnen, habe ich mich gefragt. In der Weihnachtszeit, da machen ja viele Buchhandlungen den Umsatz fürs ganze Jahr, aber gestern kam dann eine Meldung, dass viele Buchhändler diesmal nicht ganz zufrieden sind und nur 15% sagen, bis jetzt läuft's gut. Wie ist bei Ihnen die Stimmung?
Bei uns ist die Stimmung tatsächlich gut. Also wir haben jetzt seit dem ersten Adventswochenende, ist es so richtig angezogen und wir sind zum Glück gut aufgestellt und halten uns alle die Keime vom Leibe und nein, wir sind zufrieden. Es ist richtig schön, das Weihnachtsgeschäft.
Ja, das freut mich. Und die Titel, die Sie für uns ausgesucht haben, wären die auch was zum Verschenken?
Absolut. Deshalb habe ich die jetzt auch ausgewählt. Sind super gute Geschenke, diese Bücher, ja.
Ja, fangen wir doch mal oben an. Und zwar haben Sie da hingeschrieben, Florence Butterfield und die Nachtschwalbe. Da habe ich ein bisschen geguckt und mich gefragt, ist das ein Krimi, eine Komödie oder beides?
Ein Krimi ist es ein bisschen, eine Komödie eher nicht, aber es ist trotzdem ein heiteres und sehr schönes Buch. Es erzählt eben von dieser titelgebenden Florence Butterfield. Das ist eine 87-jährige Dame, die in einer ganz schönen Seniorenresidenz in einem Herrenhaus in der Nähe von Oxford lebt, in Babington Hall. Und das Buch geht damit los, dass sie mitbekommt, wie die Heimleiterin Renata aus dem Fenster stürzt. Und mit der hatte sie gestern noch ein richtig gutes und positives Gespräch und sie kann eigentlich nicht glauben, dass diese Frau sich was antun wollte. Mit der kann man aber nicht sprechen, die ist im Krankenhaus, kann gerade nicht, steht nicht zur Verfügung. Und Flory, so wird sie genannt, die macht sich jetzt daran, dieses Unglück aufzuklären, und das zu verfolgen macht viel Spaß, aber noch viel mehr Spaß macht es, dieser Frau bei den Erinnerungen an ihr pralles Leben zu folgen. Einem Leben, das wirklich ungewöhnlich verlaufen ist. Und diese Frau hat so viel Herzenswärme und so einen wunderbaren Blick auf sich selbst und ihre Mitmenschen, dass es wirklich ja ein Buch, finde ich, für viele Anlässe ist. Und zu Weihnachten passt es besonders gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt so richtig schön herzerwärmend, das Richtige für die Adventszeit. Von Susan Fletcher ist das Florence Butterfield und die Nachtschwalbe, Übersetzt von Silke Jellinghaus und bei Kindler erschienen. Dann haben sie ein Bilderbuch ausgesucht, und zwar Jims brillante Weihnachten. Und da hat Emma Thompson, die bekannte Schauspielerin, offenbar den Text geschrieben. Und der großartige Gryffalo-Autor Axel Schäffler hat da auch mitgemischt. Was ist das für ein Weihnachtsfest, was die zwei da feiern?
Ja, das ist ein wunderbares Buch, das ich der ganzen Familie empfehlen kann. Ein etwas längeres Vorlese- oder Bilderbuch. Und darin geht es um Jim. Jim ist ein Hund, den es wirklich gegeben hat im 19. Jahrhundert. Und der gehörte einem Museumsdirektor, der hieß Sir Henry. Und diese beiden waren ein gutes Gespann. Und Jim hat sein Herrchen tagtäglich durchs Museum begleitet, kannte sich da aus wie in seiner Westentasche und hat auch immer wieder Botengänge für Sir Henry erledigt. Und so auch einen ganz besonderen Botengang zur Weihnachtszeit. Da hat er nämlich die erste Postkarte, die sich dieser sehr erfinderische Sir Henry ausgedacht hat, an die Königin Victoria in den Palast gebracht. Auf einem Samtkissen wurde dieser Hund da reingebracht. Und Jim ist ganz angetan darüber, dass das alle Menschen sind. Und er sieht bei einem im Palast ein Monokel. Und das weckt etwas in ihm, denn er liebt Literatur und Lesen und er kann schon lange auf einem Auge nicht mehr gut sehen und er braucht dieses Monokel. Und das schnappt er sich auch und dann passiert in der Nacht etwas, was er sich schon lange wünscht. Endlich spricht ein Hund von einem der Gemälde in dem Museum zu ihm. Darauf hat er schon so lange gewartet. Und der sagt halt, du kannst bestimmt heute Nacht nicht gut schlafen, denn das gehört nicht zurück. Und dieses Monokel kommt dann auch zurück in den Palast. Aber warum es für Jim dann dennoch brillante Weihnachten werden,
das verraten wir jetzt nicht.
Genau.
Aber klingt, als könnte man sich es auch gut vorlesen. Und da habe ich mich gefragt, ob bei dem Kochbuch, was also ist gar kein richtiges Kochbuch, aber von einer Kochbuchautorin, ob man das nicht auch sich gut vorlesen könnte. Und zwar heißt das Pasta von Alphabeto bis Zitti. Ist das nur was für Nudelfans?
Das ist was auf jeden Fall, vor allem finde ich für Nudelfans, aber auch für Fans von Italien generell. Denn diese Autorin, die hat ein Pasta-Alphabet zusammengestellt von Alphabeto, das wären bei uns die Buchstabennudeln, bis zu einer Sorte, die heißt Zitti, das sind so röhrenförmige, ganz lange Nudeln. Und die stellt diese Nudeln vor und viele Rezepte, also insgesamt 120, auch durchaus leicht nachzukochende Rezepte. Und vor jeder Nudelsorte gibt es eine Geschichte. Und diese Geschichten machen auch total viel Spaß zu lesen. Also es geht um die Kultur Italiens. Es geht zum Beispiel darum, dass die Spaghetti in den Augen der Italiener genauso wichtig für sie sind, für ihre Identität wie Dante. Oder es geht darum, dass es eine Pastasorte gibt, die nach einer Prinzessin benannt wurde, Mafalda. Es kommen tolle Sprachbilder in diesem Buch vor. Zum Beispiel eine Frau, die besonders gut den Teig zu einer Sfoglia, so einer Scheibe, ausrollen kann, die wird Sfoglina genannt. Und das strebt auch die Rachel Roddy an, eine solche zu werden. Und es macht einfach total viel Spaß, diese Geschichten zu lesen, so ein bisschen zurückzuziehen und auch diese Pasta-Gerichte nachzukochen. Also das ist auch ein toll gestaltetes Buch, hat ein schönes Cover, das gute Laune macht. Und ich könnte mir vorstellen, bei uns gibt es an Heiligabend etwas aus diesem Buch.
Danke, Julia Kortenjan von der Recklinghausener Buchhandlung Kapitel 2. Vielen Dank für diese schönen Empfehlungen. Alles Gute für Sie.
Für Sie auch. Danke. Tschüss.